Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben eine Sondersendung zum Thema Non-Fungible Tokens. Ich habe gesprochen mit Dirk Weil, er ist der Co-Founder und CEO von Fanzone hier in Berlin. Bevor wir ins Interview gehen, nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com, verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis.
Also ich freue mich sehr, ich bin mit Dirk Weil von Fanzone verbunden und wir sprechen heute zum allerersten Mal, das ist eine Premiere hier, wir sprechen mal über Geschäftsmodelle und Märkte. Hallo Dirk.
Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, freut mich auch total. Du. Also das ist ja sehr, sehr spannend. Da ist plötzlich ein Markt entstanden und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt den relativ früh entdeckt, NFTs und da musst du es mal durchführen. Was passiert da gerade?
Ja, da passiert einiges. Also die NFTs gibt es schon seit 2-3 Jahren und so lange gucke ich auch schon drauf, habe dann aber jetzt eigentlich die Fanzone Media zusammen mit 2 Co-Foundern, dem Björn Hesse und dem Claudio Weck gegründet. Die Claudio habe ich letzten Sommer kennengelernt, der kam aus dem Porsche Digital Lab und hatte sich auch mit dem Thema schon beschäftigt und da haben wir uns und ich eben von der etwas anderen Seite kommend auch schon vorher mit dem Thema beschäftigt, auch bei meiner letzten Firma schon, Striking Entertainment, da hatten wir ein Fantasy Sports Produkt draußen und haben das eben ergänzt über mit NFTs und Spielerkarten und dann haben wir Fanzone gegründet mit der Idee, eben eine Plattform aufzubauen, wo die Fans tatsächlich die digitalen Sammelkarten oder Trading Cards ihrer Lieblingssportstars kaufen können und diese auch tatsächlich besitzen können, weil das ist der Unterschied eben zu, sagen wir mal, digitalen Trading Cards, die es auch vorher schon gab. Da waren es aber dann im Prinzip nur Bildchen und deswegen auch irgendwie austauschbar, also JPEGs, die man dann sammeln konnte in irgendwelchen Apps und die Blockchain-Technologie bietet hier eben die Möglichkeit, dass eben diese Spielerkarten oder die Sammelkarten einzigartig sind. Das kann sich auch übertragen auf eben andere, sagen wir mal, Content-Varianten, aber in unserem Fall sind es jetzt Sammelkarten. Und dieser Standard, diese Non-Fungible Tokens, also NFTs, bedeutet, dass da ist jeder einzelne digitale Gut einzigartig auf der Blockchain gesichert und da eben auch deswegen nicht kopierbar oder teilbar. Und das macht eben diese Sache spannend und deswegen entstehen jetzt verschiedene Use Cases von digitaler Kunst. Da sind ja auch eben einige jetzt Verkäufe und Auktionen durch die Medien gegangen, haben sicherlich dafür gesorgt, dass eben dieser NFT-Hype jetzt auch so losgetreten wurde, aber auch sehr stark getrieben von einem Produkt namens NBA Top Shot. Das ist eben die NBA, hat da mit einem Entwickler zusammengearbeitet und spezielle kurze Video-Highlight-Clips in solche NFTs embedded und dann verkauft an Fans und an User und die dann auch die wieder weiterverkaufen können, weil es ja, wie gesagt, das digitale Gut wechselt den Besitzer. Wenn es der Anbieter verkauft hat an den User, gehört es dem User, dann hat er es in seiner Wallet, kann es auch wieder weiterverkaufen an andere User. Und darüber entstehen jetzt verschiedenste Use Cases, gerade von Content-Creatern, die eben dann ihren Content auch in diesen NFTs verpacken können und an ihre Fans verkaufen und heranbringen können.
Vielleicht erst mal kurz zu euch. Also Fanzone, ihr macht im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, das Panini-Album der Zukunft, ne?
Ja, so könnte man es kurz gefasst sagen. Das Panini-Album in der physischen Welt kennt ja fast jeder, zumindest jeder Fußballfan oder Sportfan. Aber da hat man so zwei Möglichkeiten. Eigentlich, man sammelt diese Karten, klebt sie ein oder man tauscht sie. Und im Digitalen hat man noch deutlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir bieten schon auch diese Spielerkarten als eben digitales Gut, als NFT an. Verpacken die auch durchaus in Packs mit mehreren drin, wo man auch so ein Öffnungserlebnis hat und nicht genau weiß, was drin ist. Dann kann man sie auch sammeln und kann versuchen, Kollektionen zu vervollständigen. Aber man kann sie auch verkaufen und neu auf dem Zweitmarkt dazu kaufen, auf dem Marktplatz. Aber wir werden auch eben Gameplay-Elemente dazu bringen. Also das heißt, man hat eine sogenannte Utility für diese Karten. Das heißt, nicht nur sammeln und kaufen und verkaufen, sondern auch die Möglichkeit, die bei uns, der erste Utility wird eben so Fantasy Sports Challenges sein, also so Managerspielanwendung, dass ich eben mit den Karten bei uns, wir starten eben mit dem Partner DFB, das heißt mit den Spielerkarten der deutschen Nationalmannschaften. Und da kommt ja jetzt, zum einen hat wird die U21 EM jetzt, aber auch im Sommer natürlich das Highlight, eben die Fußball-Europameisterschaft. Und da wird es auch Möglichkeiten geben für die Besitzer der Karten, dann diese in eben den ersten Gameplay-Varianten einzusetzen und darüber dann auch noch wieder die Möglichkeit zu haben, die auch aufzuwerten und dann in Leaderboards entsprechend zu steigen. Und sozusagen diese Gamification-Elemente, die wir dazu bringen, sorgen dafür, dass man mehr machen kann mit den Karten als nur sammeln und kaufen und verkaufen.
Jetzt bist du ja Fan von Eintracht Frankfurt, habe ich gesehen. Das bedeutet, du bist ja eigentlich, sag mal, Kummer gewohnt oder zumindest bist du ungläubige Augen bist du gewohnt. Wie viele Leute haben dich denn in der Vergangenheit, als du das jetzt gegründet hast, angeguckt und haben gesagt, was machst du da?
Ja, also richtig, ich bin Eintracht-Fan und dieses Jahr auch ein sehr glücklicher Eintracht-Fan.
Das glaube ich, ja.
Aber ja, das ist schon so. Ich hatte ja schon, wie gesagt, auch mit meiner letzten Firma schon angefangen mit dem Thema. Das haben wir dann auch verschiedensten Clubs und Ligen vorgestellt und da sicherlich mit sehr unterschiedlichem Feedback auch, weil viele das eben nicht sofort nachvollziehen konnten. Aber es gibt gerade auch eine gute Analogie, was dann auch bei den Clubs sehr schnell auch verstanden wurde und auch beim DFB, ist, dass wirklich dieses Eigentum an diesen Spielerkarten zu den Usern geht und die dann auch auf diese Spielerkarten dann auch nicht mehr weggehen und auch sozusagen auch, wenn man über Verträge spricht, dann ja auch sozusagen auch nach Ablauf eines Vertrages noch existieren und im Internet da sind. Aber das war dann eben auch, wie gesagt, die Analogie taugt dann zum Beispiel zu Merchandise oder Trikots von Spielern, die dann nach einer Saison den Verein verlassen haben, dann gehört dem Fan immer noch sein Trikot, ja, das Trikot des Spielers, und er kann damit machen, was er will. Dieses Eigentum an digitalen Gütern und auch an limitierten digitalen Gütern, weil das natürlich hier die Besonderheit ist, dass wir dann auch die Spielerkarten limitieren können in der Anzahl. Das heißt, es gibt immer eine Auflage und es gibt verschiedene Seltenheitsstufen. Und dann gibt es unter Umständen eben in der seltensten Stufe gibt es diese spezielle Manuel Neuer oder Toni Kroos-Karte dann auch nur einmal. Ja. Oder in anderen Seltenheitsstufen gibt es sie dann vielleicht 10-mal, 100-mal oder 1000-mal. Aber dieses Wichtige ist natürlich auch für das ganze Prinzip oder Spielprinzip ist, dass man diese digitalen Güter limitieren kann.
Wollte ich gerade fragen, und da ist aber wahrscheinlich auch Transparenz und Kalkulierbarkeit wichtig, ne? Das heißt, es muss doch wahrscheinlich von Anfang an auch klar sein, den Manuel Neuer zum Beispiel gibt es jetzt nur einmal, ne?
Genau, das müssen wir, das kommunizieren wir auch entsprechend. Das lässt sich auch auf der Blockchain nachvollziehen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir sagen, diese spezielle, unique, super rare Manuel Neuer Karte, die gibt es halt dann eben nur einmal oder 10-mal. Und dann gibt es eben, die sind dann auch im Design eben dann abgesetzt, also dass man schon erkennt, dass eine, sagen wir, niedrigleveligere Karte, die es dann häufiger gibt, sieht ein bisschen anders aus als die Karten, die es dann halt nur einmal gibt oder wenige Male. Oder und das natürlich auch aus der User-Perspektive wichtig, das einordnen zu können und gleichzeitig auch zu wissen, okay, wenn die sagen, die gibt es in dieser Form jetzt nur einmal, dann gibt es die eben nachweisbar auch nur einmal. Und das ist natürlich auch wichtig für die Werthaltigkeit und die Möglichkeit, dass da eine Werthaltigkeit auch sich entwickeln kann. Das sieht man jetzt ja auch, wie gesagt, in Beispielen, die durch die Medien gingen mit der digitalen Kunst. Kein Mensch würde so viel Geld für, oder jetzt das Beispiel mit Beeple und 60 Millionen bei Christie's, würde so viel Geld dafür ausgeben für einen NFT, wenn er nicht wüsste, dass das auch wirklich ein Unikat ist und das auch sozusagen damit fälschungssicher und nicht kopierbar ist.
Dann lass uns mal ganz kurz über Beeple. Konntest du das nachvollziehen? Weil das war ja jetzt so der größte PR-Moment, glaube ich, in den letzten Wochen, ne? Der größte Aufmerksamkeitsmoment. Konntest du nachvollziehen, dass das so teuer über den Tisch geht?
Naja, also wirklich nachvollziehen kann man das erstmal nicht, weil ich denke, okay, also 60 Millionen oder jetzt mit den Gebühren 69 Millionen, ist ja Wahnsinn, ja, für ein digitales Bild. Ich habe aber auch mal so einen Podcast gehört mit dem Käufer. Es ist eben einer, der jetzt auch schon seit längerer Zeit professionell oder seit also längerer Zeit heißt ein oder zwei Jahre, aber in NFTs investiert und sich genau anguckt, welche er denn spannend findet und werthaltig und welche nicht. Und natürlich auch, wie viele, die jetzt hier aktiv werden und auch bereit sind, größere Beträge zu zahlen, natürlich profitiert hat von dem wahnsinnigen Wertanstieg der Cryptocurrencies, Bitcoin und Co., sodass es dann natürlich leichter fällt, auch mal größere Beträge in solche NFTs zu investieren. Im Grunde ist er aber sehr davon überzeugt, dass eben dass das werthaltige digitale Assets sind. Ja. Und er damit jetzt nicht irgendwie einen völlig überteuerten Kauf getätigt hat, sondern dass er sich ein digitales Gut erworben hat und dann das auch diesen Wert hat. Und ob das jetzt nun Bestand hat oder nicht, das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt keine Annahme zu machen. Es wird sicherlich viele NFTs geben, die auch deutlich wieder an Wert verlieren, weil sie jetzt auch, sagen wir mal, überteuert gekauft wurden. Das kann nicht bei jedem so sein, dass das nur im Wert steigt, das ist klar. Aber
wo ist da die Grenze? Mir ist das nicht ganz klar. Wir sprechen ja jetzt hinterher tatsächlich hier in dem Fall über digitale Kunst oder auch generell, also bei euch auch über digitale Objekte. Kann man damit rechnen, dass quasi jedes JPEG im Internet irgendwann ein NFT, du hast jetzt vorhin gesagt, die werden in eine NFT embedded. Ist das die richtige Formulierung?
Ja, man kann sie, also technisch sagt man, die werden gemintet, aber wenn man jetzt zum Beispiel so von einem Video, dann sagt man auch oft, dass das eben embedded ist an einem NFT. Es wird sozusagen in einer NFT-Form dann veröffentlicht. Da gibt es mittlerweile aber auch schon viele Self-Management-Plattformen, wo man, ja, du könntest tatsächlich ein Bild von dir könntest du dann in ein NFT umwandeln und minten und das irgendwo zum Verkauf stellen. Und das heißt, da ist eine unheimliche Menge, die da entstehen wird. Und das heißt natürlich auch, dass nicht alle NFTs automatisch werthaltig sind, nur weil es ein NFT ist, sondern es kommt schon stark darauf an, eben natürlich wer ist der Creator oder ist es eben wie bei uns eben ein starker IP-Partner, deswegen sind es irgendwie bekannte Persönlichkeiten eingebettet in eine bestimmte Plattform. Es kommt auch dann, und jetzt bei so einem Kunstwerk wie dem Beeple-Kunstwerk, dann ist es, glaube ich, schon vergleichbar mit der physischen Welt im Kunstmarkt. Also das jetzt ursprünglich verkauft vom Künstler an den meistbietenden Käufer und danach entwickelt sich der Preis über Angebot und Nachfrage. Das heißt, es wird sich halt entscheiden, genauso wie auch bei anderen Gütern und unseren Sammelkarten, gibt es irgendwo auf der Welt, es ist ja von vornherein global, Menschen, die der Meinung sind, dass sie dieses Kunstwerk jetzt unbedingt haben wollen und vielleicht dem jetzigen Besitzer 80 Millionen dafür zahlen, statt die 60. Das heißt, oder bei anderen NFTs genauso. Das ist, sobald sie dann ja einmal vom Ersteller oder ob das jetzt wie wir eine Firma sind, die eben die Karten produziert und rausbringt, oder ob es ein Einzelkünstler ist, der sein Kunstwerk oder auch im Musikbereich, gab es ja auch schon einige Beispiele, oder sein Album als NFT veröffentlicht. Das ist sozusagen, nachdem der initiale Kauf stattgefunden hat, danach ist es ein Angebot und Nachfrage zwischen den Menschen auf der Welt, die NFTs kaufen und verkaufen.
Mhm. Nee, total nachvollziehbar. Ich versuche nur zu verstehen, was ich tatsächlich in dem Moment erwerbe und was auch die Motivation des Käufers sein kann, das zu besitzen. Also jetzt gestern zum Beispiel hatten wir im Podcast ein virales TikTok-Video, das irgendwie für $500,000 verkauft werden sollte oder wird wahrscheinlich. Und also ich meine, virale Videos gibt es halt jede Menge, ne? Also ich versuche zu verstehen, wo ist da die Limitierung des Marktes und dann auch damit verbunden, bei diesem Video zum Beispiel konnte die Musik nicht mitverwendet werden. Also die ist dann tatsächlich nicht Teil von dem Bestandteil und auch nicht irgendwie, glaube ich, mehrere Logos, die in dem Video vorkommen. Das heißt, wie ist das bei euch dann auch mit Manuel Neuer zum Beispiel? Also welche Rechte habe ich tatsächlich hinterher an dem Objekt, das ich kaufe?
Also wir haben die Rechte, die Spielerbilder in den Nationalmannschaftstrikots und mit den offiziellen Logos etc. zu zeigen. Und das ist eben ein offizielles DFB-Produkt ist sozusagen, was wir da rausbringen. Und das heißt, wenn irgendjemand irgendwo ein Manuel Neuer Bild aus dem Netz zieht und das selber in ein NFT verwandelt, dann kann ihn daran erstmal keiner hindern. Ja, aber unseres sind eben natürlich so, wie die aufgebaut sind, wie es eben nachweisbar ein offizielles Produkt sind. Und daraus wird sich dann eben auch da, wird man eben sozusagen auch an dem, was man auf diesem NFT fest platzieren kann, also auf dem Bild, was sozusagen mit dem Smart Contract, der dahinter steckt, als NFT kreiert wird, daran auch dann die Unterschiede erkennen. Und jedes hat natürlich auch seine sozusagen eindeutige ID, die dann auf der Blockchain nachvollziehen.
Also es ist schon ein Lizenzspiel hinterher auch, ja?
Ja, zumindest bei dem Anwendungsfall, den wir haben, ist das sicherlich so, weil es ja darum geht, die Rechte, das sind ja Persönlichkeitsrechte, Bildrechte, einsetzen zu dürfen, um zu sagen, das ist jetzt nicht irgendein NFT, sondern eben ein offizielles, ja, oder ein mit dem Recht versehenes, und dadurch haben wir auch die Chance, eben diese Produkte und diese Karten in der Form rauszubringen und zu vertreiben. Und dann glaube ich, das ist ja noch sehr, sehr jung, die ganze Entwicklung, und unser langfristiges Ziel ist, eine Plattform aufzubauen, wo es eben auch neben Fußball auch andere Sportarten dazukommen. Es können auch vielleicht später einfach auch noch andere, sozusagen andere Fanzones dazukommen, da wo Fans eben mit ihren Stars interagieren wollen, und dass es eine Plattform ist, die dann auch so attraktiv wird für Athleten, Clubs, Ligen, Stars, da selbst aktiv zu werden, ja, und von sich aus, ohne dass es notwendigerweise ein Lizenzmodell sein muss.
Also ich finde euren Fall auch noch den greifbarsten, muss ich sagen. Es gab ja vor langer Zeit mal CryptoKitties, die gestartet sind. Da habe ich wirklich nur den Kopf geschüttelt, weil ich nicht verstehen kann, warum jemand Sammelkarten von Katzen, von gemalten Katzen, keine Ahnung, für Tausende von Dollar kauft. Konntest du das nachvollziehen?
Nee, also ich persönlich nicht. Also ich habe das auch natürlich als Phänomen wahrgenommen und habe mich dafür interessiert, ja, weil wir auch da schon uns das Thema, eben das ganze Tokenization und was alles da möglich ist, vielleicht für unsere Community-Modelle oder die wir auch da schon gefahren sind, angeguckt haben. Aber natürlich habe ich das auch eher so ein bisschen Kopfschütteln zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, also ich würde mir persönlich jetzt kein Crypto-Kitty für viel Geld kaufen und vielleicht nochmal neue breeden. Also einfach nur aus professionellem Interesse habe ich mir das angeguckt, aber für mich persönlich wäre ich da auch nicht die Zielgruppe gewesen für genau diesen Anwendungsfall. Aber das ist dann wirklich auch von den persönlichen Interessen abhängig, ja. Und da gibt es ja auch viele Menschen, die spielen auch, sagen wir mal, Games, die, oder gibt es Vorlieben, die einen spielen diese lieber, die anderen spielen diese. Es gibt Leute, die zocken gerne mit Werten oder Aktien oder Spielinhalten, und andere machen das eben, wollen eher was Realistisches haben und oder eben was Offizielles. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Vorlieben bei Usern weltweit. Und deswegen gibt es auch dann immer wieder mal Ausprägungen oder Anwendungsfälle, die du und ich nicht nachvollziehen können, aber trotzdem sehr erfolgreich werden.
Und diese Anwendungsfälle, kannst du vielleicht jetzt nochmal ganz kurz den technischen Aspekt bei der ganzen Sache, also wie funktioniert dieses Embedden oder also wie startet man überhaupt eigentlich ein NFT? Und wo sind denn dann die Limitierungen? Wir reden ja jetzt gerade quasi über den Kunst- und Sammelmarkt, aber und im Musikbereich gab es auch schon einige Beispiele. Aber lässt sich das auf ganz viele andere Bereiche noch adaptieren oder bleibt das bei digitalen Gütern?
Es lässt sich adaptieren auf viele Bereiche. Das ist ja immer erstmal ein digitales Gut, aber es gibt auch die Möglichkeit, das mit einem physischen Produkt zu verknüpfen. Also Beispiel in unserem Fall wäre, sagen wir mal, individuelles Merchandise zum Beispiel. Ja, also was in der physischen Welt einzigartiges Produkt mit einem NFT als sozusagen Echtheitszertifikat verknüpft werden könnte. Und das ist nur in der Kombination dann auch beweist, dass ich jetzt als User vielleicht eben dieses handsignierte Trikot habe, was es aber nur einmal in der Form gibt.
Aber darf ich kurz da einhaken, Dirk, weil ja? Muss es denn nur einmal sein? Weil ich genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Kann es auch sein, ich habe zum Beispiel 10.000 Eintracht Frankfurt Trikots der Saison und diese mit dem NFT versehen und dann ist das trotzdem eine limitierte Edition?
Absolut, absolut. Das ist ja auch, also das einmal, das ist nur das, sagen wir, die extremste Ausprägung. Ja, das ist für Kunst wahrscheinlich wichtig, aber in unserem Fall ist natürlich, die meisten Karten gibt es natürlich häufiger. Ja, und man kann aber Limited Editions machen und davon ja, einem bis zu 10.000 oder wie viel auch immer gerade noch als limited immer noch wahrgenommen werden und auch von daher einen Wert haben und eine Bedeutung haben. Und wir geben uns zum Beispiel so Founders Packs, die gibt es also, oder die Founders Edition, die gibt es nur am Anfang mal und die sind eben erstmal auf 7.500 begrenzt. Mehr gibt es dann davon nicht und nur die ersten 7.500 kriegen die. Und dann ist also diese Edition damit aber auch abgeschlossen, ja, und in dieser Form. Und das kann man auch eben auf andere Größenordnungen oder andere Editions anwenden. Aber du kannst in der digitalen Welt eben mit dieser Technologie, mit Limited Editions arbeiten.
Und würdest du sagen, das krempelt die gesamte Wirtschaft irgendwann um?
Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein wird und in vielen Bereichen Einzug hält und dann auch da bleibt und da zu Anwendungsfällen kommt, die einfach in der digitalen Wertschöpfung eine große Rolle spielen werden. Also, und da will man auch, glaube ich, nicht nur bei im Entertainment-Bereich oder im beim Content-Creation-Bereich, also Games ist sicherlich ein wichtiger Anwendungsfall, aber auch diese, also und auch Collectibles, die auch die Sachen, die wir jetzt schon sehen, aber wir werden noch deutlich mehr darüber hinaus sehen, da bin ich sehr überzeugt davon.
Zwei Sätze vielleicht nochmal zu euch. Eure Teamstruktur, seid ihr dann primär technisch aufgestellt? Ihr seid 10 Leute, habe ich gelesen. Ne? Also ein relativ überschaubares Team. Sind das primär Techies oder ist das primär Lizenzgeschäft?
Ja, wir bauen das Team ja gerade auf. Also auch sind da also, auch jetzt momentan 10 Leute, wachsen aber weiter. Sind also auch, wir haben natürlich am Anfang überwiegend Entwickler, die sind aber auch nicht alle festangestellt, sind natürlich auch mit Freelancern. Zusätzlich arbeiten. Wir haben im UI, UX und Grafikdesign sind auch wichtige Rollen. Wir haben jetzt aber auch im Business Development jemanden, der jetzt im April anfängt. Also wir bauen schon ein Team auf was und Marketing suchen wir gerade Verstärkung. Das heißt, es ist am Anfang, aber wir haben jetzt sehr viel Priorität auf der technischen Entwicklung, aber die anderen Rollen, die dafür notwendig sind, auch die Spiele und die Anwendung und die Karten und auch weitere Partner, die in Zukunft dazukommen, entsprechend zu betreuen und auch die Plattform zu vermarkten, das ist genauso wichtig. Ja, und das kommt jetzt Schritt für Schritt alles dazu.
Ja, und es hat ja in Frankreich, glaube ich, Sorare heißen die, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben ja, glaube ich, eine 40-Millionen-Runde abgeschlossen. Ist das eine Kampfansage? Also ist das ein Markt hinterher, der von wenigen Playern dominiert wird? Müsst ihr euch da jetzt sputen oder ist es einfach egal, weil ihr quasi in verschiedenen geografischen Gebieten unterwegs seid?
Nein, das ist auf jeden Fall natürlich ein Signal an erstmal Investoren auf jeden Fall, aber auch natürlich an die ganze, dass der ganze Markt sich jetzt einfach und das ganze Segment sich jetzt mit deutlich größerem Tempo bewegt. Ja, also diese Dynamik, die reingekommen ist durch NBA Top Shot, aber auch Sorare natürlich, die treibt das Ganze enorm und ich glaube, es wird, aber trotzdem sind wir noch in einer so frühen Phase, dass die es wir jetzt nicht irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren auf einen Tops und Panini-Duopol hinauslaufen in diesem Sportumfeld, sondern dass es da auch unterschiedliche Ansätze und Varianten geben wird, die auch vielleicht teilweise mit den gleichen Partnern arbeiten, aber trotzdem unterschiedliche Ansätze verfolgen. Und trotzdem hat natürlich jetzt die Dynamik so zugenommen, dass es jetzt darum geht, auch für uns eben da jetzt sozusagen dabei zu sein und sich da vorne zu platzieren mit als einer der Anbieter, die in dem Bereich eine Rolle spielen. Ja. Und, aber wie gesagt, wird sich noch vieles auch ergeben und verändern und entwickeln an unterschiedlichen Ansätzen, die NFTs nutzen und mit Partnern aus dem Sport oder anderen Bereichen arbeiten. Aber nicht alle verfolgen da genau das gleiche Konzept.
Super, Dirk. Dann würde ich sagen, wir bleiben dran, wir bleiben in Verbindung. Wenn sich bei euch was tut, sagst du mir Bescheid. Und ich glaube, den Hörern geht es wie mir, da rattert jetzt der Kopf, weil das natürlich wirklich ein Segment ist, was, ja, also auch wenn es jetzt, du sagst, 3 Jahre alt ist, aber irgendwie jetzt gerade gefühlt in den letzten Wochen erst so richtig hochkocht. Also von daher danke, dass du uns das erklärt hast und euch erstmal viel Glück. Wenn jemand Lust hat, ich habe gerade durchgehört, Marketing ist eine Schlüsselposition, die gerade bei euch besetzt wird, ja?
Ja, ist ausgeschrieben, also gerne melden.
Super. Dirk, vielen Dank, ja, und dann bis die Tage.
Danke dir, ja, tschüss.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also, wie gesagt, Dirk Weil von Fanzone. Ein super spannendes Unternehmen. Wir werden das im Blick behalten. Wir werden auch wahrscheinlich immer öfters mal so kurze Folgen einstreuen, wo wir eben über besondere Geschäftsmodelle sprechen. Falls ihr die Vormittagsfolge heute nicht gehört haben solltet, die kann ich euch auch nur noch mal ans Herz legen, denn da habe ich mit Enrico Melles von Project A sehr ausführlich, also ich glaube rund 30 Minuten, über das Thema Gorillas gesprochen, über die große Finanzierungsrunde, $290 Millionen, die letzte Woche da geflossen sind. Gorillas ist ein Unicorn und was es damit auf sich hat, wer da investiert hat, wie sich der Cap-Table zusammensetzt, was so die Erfolgskriterien sind, warum gerade alle Investoren in diesen Markt investieren möchten, obwohl ja am Anfang niemand in Gorillas selbst investieren wollte. All diese Themen habe ich mit Enrico besprochen. Ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich. Kann ich euch nur ans Herz legen. In diesem Sinne sage ich bis hierher und vielen Dank und entweder bis morgen oder bis zur Morgenfolge von heute. Also ja, Zeitmaschine oder so ähnlich. So oder so. Euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.